Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Strom zum Anfassen. Heute geht es um das Thema Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitung, kurz auch HGÜ-Leitungen genannt oder auch im Volksmund gerne die Stromautobahn bezeichnet. Dieser Vergleich ist zwar in vielerlei Hinsicht falsch, da kommen wir vielleicht noch dazu, aber irgendwie hat es sich eingebürgert, weil man sich da wenigstens einigermaßen etwas drunter vorstellen kann. Diese sogenannten HGÜ-Leitungen werden derzeit überwiegend als Kabel in der Erde verlegt. Treue Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts erinnern sich vielleicht, was solche Hochleistungskabel technisch ausmacht, wie sie hergestellt werden unter reinen Raumbedingungen, wie sie transportiert werden und die einzelnen Kabeländer über Muffen miteinander verbunden werden. Darüber habe ich hier im vergangenen Jahr eine Folge bereits gemacht. Der Titel war Hightech im Mantel. Und ich habe sie am 30. Januar 2025 hochgeladen. Wen es technisch interessiert, gerne noch einmal reinhören. Heute geht es also erneut um dieses Thema. Damals standen die Bauarbeiten kurz bevor, jetzt sind sie aber teilweise schon in vollem Gange. Und deshalb will ich mir jetzt einmal genauer ansehen, wie so ein Megaprojekt geplant und dann auch umgesetzt wird. Und dazu begrüße ich ganz herzlich zwei Gäste im Studio, die in unterschiedlichen Projekten von 50 Hertz arbeiten und beide sind im Bereich der Öffentlichkeitsbeteiligung tätig. Ich begrüße ganz herzlich Marie Bartels und Axel Happe.
Hallo Volker.
Hallo.
Ja, schön, dass ihr dabei seid. Marie Bartels ist für den sogenannten Nordostlink zuständig. Das ist so eine Gleichstromverbindung zwischen Heide an der Nordseeküste in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Der Endpunkt ist in der Nähe von Schwerin. Und Axel Happe ist für das Projekt Südostlink zwischen Magdeburg in Sachsen-Anhalt und Isar, also Landshut in Bayern, zuständig. Da gibt es auch ein Umspannwerk am ehemaligen Atomkraftwerk. Aber bevor wir jetzt mal in diese Projekte einsteigen, was heißt eigentlich Öffentlichkeitsbeteiligung?
Was heißt Öffentlichkeitsbeteiligung? Ja, kurz gefasst begleiten wir die großen Netzausbauvorhaben von 50 Hertz vom Beginn der Planung an bis zur Inbetriebnahme. Ziel ist es, im Wesentlichen Mittler zu sein zwischen den Menschen draußen und den Experten im Projektteam. Es geht darum, die Planung durch Einbeziehung der Menschen vor Ort besser zu machen, aber auch während der Bauphase einen direkten Draht zu den Menschen vor Ort zu bieten, bei Fragen, aber auch bei Beschwerden.
Das heißt, ihr sitzt nicht nur so wie ich im Büro rum, macht Computerarbeit, sondern ihr seid draußen vor Ort. Wie funktioniert das konkret? Macht ihr da, füllt ihr große Säle und macht da Veranstaltungen oder ist das sehr kleinteilig? Wie läuft das?
Das ist sehr unterschiedlich. Wir werden unsere Telefonnummern stehen in der Regel auf den Projektwebseiten und unsere Kontaktdaten. Wir werden von Einzelpersonen angesprochen. Wir gehen aber auch regelmäßig raus. Mal wenn es neue Planungsstände gibt, machen wir Veranstaltungen vor Ort. Die können mal kleiner, mal größer sein. Häufig sind das Planungsrunden mit der öffentlichen Verwaltung. Es sind auch häufig kleinere Kreise, wo man Fachthemen bespricht. Aber häufig sind das auch Anwohnerveranstaltungen, öffentliche Veranstaltungen für alle, die es interessiert. Und da mieten wir dann durchaus auch größere Räume und kündigen die öffentlich an und dann kann jeder kommen und da kommen dann auch gerne mal 100 Leute zusammen. Mhm. Wir mit dem Projektteam vor Ort, das sind dann richtig große Veranstaltungen.
Aber ihr habt ja auch so ein Infomobil, das ist so ein Kleintransporter mit allen möglichen Infomaterialien, den kann man auch ausklappen, kann man auf den Marktplatz fahren und dann dort solche Infoveranstaltungen machen. Habt ihr so im Kopf, wie viele Kilometer habt ihr schon runtergerissen mit diesem Infomobil?
Ja, das weiß ich nicht so genau. Man müsste wahrscheinlich auf den Tachostand gucken, aber allein beim Südostlink waren es, glaube ich, 77 Stops mit dem Dialogmobil. Mhm. Und bei vielen anderen Vorhaben sind es auch Dutzende von Terminen gewesen, die man da auf Marktplätzen oder auch auf Parkplätzen vom örtlichen Rewe gehalten hat, um die Leute da zu treffen, wo sie sind. Aber wie viele Kilometer wir da unterwegs waren, das müsste man mal auf den Tacho des Mobils gucken.
Aber ist es noch das erste oder gibt es schon ein zweites Infomobil inzwischen?
Ja, mittlerweile haben wir auch ein zweites. Also das erste Mobil, was wir angeschafft haben, das ist jetzt schon ein paar Jahre alt und das muss auch regelmäßig überholt werden. Aber das ist, hören wir mal, eine Sprinterbasis und damit relativ groß und relativ unhandlich. Und wir haben uns jetzt tatsächlich noch ein zweites Mobil angeschafft. Das ist wie so ein VW-Bus, so eine Mercedes-V-Klasse. Damit ist man flexibler und schneller unterwegs. Da kann man nicht rein, aber da ist alles drin, was man braucht, um so einen Stand auf einem Marktplatz aufzubauen.
Mhm. Außerdem muss man auch sagen, es sind inzwischen so viel mehr Vorhaben geworden, dass wir häufig auch zeitliche Überschneidungen hatten. und ist deshalb auch einfach notwendig wurde, dass mal zwei Projekte gleichzeitig rausgehen können. Grundsätzlich sind diese Wagen, diese Infomobile von uns eher eine Sommerveranstaltung, wenn es richtig kalt ist. Machen wir das lieber in geschlossenen Räumen, aber die Flexibilität, dass man auch direkt an die Leitung fahren kann, das hat sich schon bewährt. Mhm.
Ja, hier bei mir im Podcast sind ja sehr viele Experte und Experten zu Gast und das sind sehr häufig Ingenieurinnen und Ingenieure, die Elektrotechnik zum Beispiel studiert haben. Ihr seid ja wahrscheinlich mehr Kommunikatoren. Was ist euer beruflicher Background, wenn ich so fragen darf?
Axel ist Wirtschaftswissenschaftler, wir sind aber ein relativ bunter, zusammengewürfelter Haufen. Ingenieure, soweit ich weiß, eher nicht. Wir haben Psychologen, Psychologinnen, aber vor allem Sozialwissenschaftler, viel Politikwissenschaftler. Ich habe auch selber auch Sozialwissenschaften studiert und mich dann auf Techniksoziologie spezialisiert. Also es gibt viele Wege, wie man zu uns kommen kann.
Ja, bevor wir jetzt tatsächlich zu den Details kommen, hier kommt nochmal die kurze Einführung ins Thema, die mein kleiner KI-Freund Scotty in 0,nix erarbeitet hat.
Höchstspannungsgleichstromübertragungsleitungen, abgekürzt HGÜ, gelten als zentrale Infrastruktur der Energiewende in Deutschland. Sie ermöglichen den verlustarmen Transport großer Strommengen über weite Entfernungen, insbesondere von den windreichen Regionen im Norden und Osten zu den Verbrauchszentren im Süden. Technisch bieten HGÜ-Verbindungen gegenüber Wechselstromleitungen mehrere Vorteile, die Übertragungsverluste sind geringer, die Leistung lässt sich gezielt steuern und hohe Leistungen von mehreren Gigawatt können auf einer einzigen Trasse gebündelt werden. Gleichzeitig sind HGÜ-Systeme aufwendig, da an den Endpunkten leistungsstarke Konverterstationen zur Umwandlung zwischen Wechsel- und Gleichstrom erforderlich sind. Ein wesentlicher politischer Einschnitt war die Einführung des Erdkabelvorrangs für HGÜ-Leitungen. Dieser wurde Ende 2015 gesetzlich beschlossen und 2016 wirksam. Hintergrund waren massive Akzeptanzprobleme bei geplanten Freileitungen, insbesondere wegen des Landschaftsbildes und möglicher Umweltwirkungen. Der Gesetzgeber legte deshalb fest, dass neue große HGÜ-Stromautobahnen grundsätzlich als Erdkabel geplant und gebaut werden sollen. Freileitungen sind nur noch in eng begrenzten Ausnahmefällen zulässig. Zu den wichtigsten HGÜ-Projekten an Land, die sich bereits im Bau befinden, zählen Südlink, Südostlink sowie A-Nord, Ultranet. Ein prominentes Beispiel ist der Südostlink. Er verläuft über rund 540 Kilometer von Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt bis zum Netzverknüpfungspunkt Isar bei Landshut in Bayern. Technisch werden zwei Gleichstromverbindungen mit einer Spannung von 525 kV realisiert, die jeweils eine Leistung von 2000 MW übertragen können, zusammen also bis zu 4 GW. Der Bau des Südostlink ist weit fortgeschritten. Für alle Abschnitte liegen Planfeststellungsbeschlüsse vor, und die Bauarbeiten laufen entlang der gesamten Trasse. Nach Angaben der Bundesnetzagentur soll der erste Teil der Leitung 2027 in Betrieb gehen. Weitere Abschnitte folgen in den darauffolgenden Jahren.
Ja, Axel, ich fange jetzt bei dir an oder mache mit dir weiter mit dem Südostlink. Das sind ja 540 Kilometer Strecke zwischen Sachsen-Anhalt und Bayern. Bei so einer Autobahn, wir hatten es ja vorhin schon mal angesprochen, das ist Stromautobahn, kann man es nicht so direkt bezeichnen. Bei einer Autobahn gibt es ja Ausfahrten und Auffahrten. Ne? Wie ist denn das hier bei so einer Gleichstromverbindung? Also wenn die jetzt in Magdeburg startet und in kurz vor München endet, kann man da auch runterfahren oder kann der Strom irgendwo abzweigen oder rauscht der dann durch von oben nach unten?
Ja, vielleicht lass mich vorwegschicken, dass das Bild der Autobahn vielleicht ein bisschen irreführend ist, denn Autobahnen sind ja gemeinhin weithin sichtbar und laut und auch zum Beispiel für Tiere eine Barriere in der Landschaft. So, und die großen Gleichstromleitungen hingegen werden in der Regel als Kabel und unter der Erde verlegt. Und das ist der große Unterschied, denn damit ist, wenn der Bau mal abgeschlossen ist, nahezu nichts mehr von der Leitung zu sehen. Mhm. Aber wenn wir in dem Bild bleiben wollen, dann gibt es tatsächlich einen großen Unterschied. Denn wir haben das ja eben von der KI gehört, wird die Energie im Südostlink als Gleichstrom übertragen. Das ist gut, weil besonders verlustarm und besonders gut regelbar. Aber eben diese besondere Art der Übertragung funktioniert technisch derzeit nur Punkt zu Punkt. Das heißt, der Strom wird am großen Netzknoten in Wolmirstedt nördlich von Magdeburg eingesammelt und am Ende an dem besagten ehemaligen Kernkraftwerksstandort Isar bei Landshut wieder verteilt. Das heißt, auf den 540 Kilometern nach Süden kann kein Strom eingespeist oder wieder entnommen werden. Und ja, zurück zu unserem Bild. Ausfahrten oder Autobahnkreuze oder sowas, das gibt es bei unserer Stromautobahn nicht.
Bleiben wir mal blöderweise bei diesem Bild. Ne? Die Autobahn hat zwei Spuren, eine in die eine Richtung, die andere in die andere Richtung. Jetzt beim Südostlink, wie viele Kabel werden denn da nebeneinander verlegt? Also oder gelegt, ne? Wir sagen immer, Fachchinesisch heißt es immer, Kabel werden gelegt, ne? Die werden ja nicht verlegt, oder?
Das habe ich ehrlicherweise auch nie verstanden.
Aber ich sage auch immer sie werden verlegt.
In unserem Fall ist es ganz besonders missverständlich, weil tatsächlich ist es beim Südostlink so, also wir haben zwei Kabelpaare, jeweils ein Plus- und ein Minusleiter, die werden in separaten Gräben verlegt, sind so zwei getrennte Systeme, die im Südostlink nachher liegen werden und den Strom einmal aus Wolmirstedt runter nach Isar bringen und das zweite System, das kommt oben von der Küste und bindet auf Höhe von Magdeburg in den Südostlink ein.
Also sind dann vier Kabel, die nebeneinander liegen?
Zwei Kabelpaare, genau. Vier Kabel nebeneinander. Die sind aber in Schutzrohren eingezogen. Mhm. Das heißt, da wird nichts gelegt, sondern zuerst werden mal diese Plasterrohre in den Boden gebracht und dann im zweiten Schritt werden die bis zu 2 Kilometer langen Kabelstränge in die Schutzrohre eingezogen.
So reingezogen. Ja, ich hatte es ja vorhin gesagt, es ist dort mit dem Bau schon begonnen worden. An wie vielen Stellen sind wir denn da momentan gleichzeitig unterwegs mit Baggern, um diese Gräben auszuheben?
Ja, also man stellt sich das so vor, dass man im Norden anfängt und sich dann langsam nach Süden vorarbeitet.
Also so eine Raupe, ne? So
war das meine naive Vorstellung, genau. Oder dass man vielleicht 3 oder 4 solcher Bautrupps hat, die sich dann fortbewegen. Das ist tatsächlich nicht der Fall, sondern praktisch ist es so, dass wir allein 6 Auftragnehmer haben für den eigentlichen Grabentiefbau, in dem die Rohre verlegt werden. Und wir haben nochmal weitere, ich glaube, in Summe 7 Auftragnehmer für Spezialtiefbau, geschlossene Querungen. Und die arbeiten im Wesentlichen alle gleichzeitig und jeder Auftragnehmer auch an mehreren Stellen, sodass es wirklich an dutzenden Stellen entlang des Leitungsverlaufs derzeit gearbeitet wird. Das sieht man auch gut, wenn man zum Beispiel die A9 runterfährt und dann mal so links und rechts guckt, sieht man überall markant diese roten Plastikrohre liegen, die darauf warten, dass sie in die Gräben eingebaut werden.
Für alle, die nicht aus Ostdeutschland sind, die A9 führt von wo nach wo? Von Berlin runter nach Leipzig?
Die führt von Berlin runter Richtung Bayern, Richtung Hof. Und der Südostlink verläuft startend bei Wolmirstedt eine ganze Strecke lang parallel zur A14. Und kurz vorm Schkeuditzer Kreuz wechseln wir die Autobahn und gehen dann auf die A9 und von da aus dann parallel mit der A9 bis runter nach Thüringen. Mhm. Da verlassen wir dann die Autobahnbündelung.
Wir gucken uns ja nachher nochmal genauer an, wie das mit den Bauarbeiten eigentlich läuft. Aber diese Landschaft, durch die dieses Leitung dann verlegt wird, die ist ja sehr, sehr unterschiedlich, ne? Was ist denn das für eine Topografie? Durch was für Landschaftsräume müssen wir denn da durch mit dem Kabel?
Ich glaube, man kann sagen, dass je weiter wir nach Süden kommen, desto bewegter wird die Landschaft. Also desto mehr Auf und Ab müssen wir überwinden.
Ja, also Thüringer Wald zum Beispiel, ne?
Ja, durch den Thüringer Wald gehen wir nicht. Wir gehen durchs Vogtland, also durchs thüringische Vogtland und durchs sächsische Vogtland. Aber genau, das sind Gegenden, da haben wir dann auch mehr Wald. Da haben wir Fels anstehend auch, das macht den Bau auch schwieriger. Während wir in Sachsen-Anhalt vorwiegend flache Landschaft haben, viel Agrarflächen,
Magdeburger Äcker, Börde, ne?
Magdeburger Börde, ganz besonders natürlich mit den fruchtbaren Schwarzböden. Und das sind unterschiedliche Herausforderungen.
Und wie ist das mit sensiblen Schutzräumen, also Naturschutzgebiete? Werden die dann umgangen oder geht man da drunter durch? Wie löst man dieses Thema?
Das ist im Wesentlichen keine Frage des Baus, sondern eine Frage der Planung und des Genehmigungsverfahrens. Wir haben für den Südostlink 2016 mit der Planung begonnen und haben dann rund 8 Jahre später die Genehmigung bekommen. Und in dieser Phase ging es eben darum, zu schauen, was gibt es in der Landschaft, was gibt es an schützenswerten Arealen, Siedlungsflächen, Naturschutzgebiete, Wald, alles Dinge, die zu vermeiden oder überhaupt nicht tangiert werden dürfen. Und wie kommen wir angesichts all dieser Dinge in der Landschaft mit möglichst wenig Eingriff von Nord nach Süd.
Okay. Jetzt ist es ja so, vorhin hat der Scotty auch in dem Einspieler schon erwähnt, es gibt diesen Erdkabelvorrang, der ist ja eine politische Entscheidung mal gewesen, aber bei dem Südostlink gibt es eine Passage, da ist eine Freileitung zwischendrin. Wieso das eigentlich und wo ist das?
Ja, das stimmt. Grundsätzlich sagt das Gesetz, wenn es Höchstspannung ist und es ist Gleichstrom, dann ist es grundsätzlich Erdverkabelung. Aber in dem gleichen Gesetz, das ist das Bundesbedarfsplangesetz, sind auch Ausnahmen formuliert, wann das abweichend eine Freileitung sein kann. In der Regel sind es heute Belange des Umweltschutzes, Aber beim Südostling kam eine andere Sache zum Tragen, die damals im Gesetz war, die ist es heute nicht mehr. Das war die Möglichkeit, dass kommunale Gebietskörperschaften, also Städte, Gemeinden, Landkreise, Anträge stellen konnten, dass auf dem Gebiet ihrer Kommune der Südostling oder die Gleichstromleitung doch bitte als Freileitung errichtet werden möge. Und das haben tatsächlich gerade in dem Bereich der Magdeburger Börde sehr viele Kommunen getan, haben die Anträge gestellt, wir haben die alle geprüft. Und im Ergebnis blieb ein rund 18 Kilometer langer Teilabschnitt übrig, nämlich ab der Anlage zur Erzeugung des Gleichstroms oben in Wolmirstedt nach Süden, die ersten 18 Kilometer. Und auf denen wird der Südostling jetzt als Freileitung gebaut.
Okay, das ist nochmal eine andere technische Herausforderung, diesen Übergang von der Erde dann in die Freileitung.
Oder andersrum, von der Freileitung zum Erdkabel, genau. Und da wird eine eigene Station gebaut, sieht aus wie so ein kleines Umspannwerk im Prinzip, wo das dann von Freileitung auf Erdkabel geht.
Okay. Ja, machen wir nochmal einen Schritt zurück in die Planung. Marie, du bist ja für den Nordostlink unter anderem zuständig. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, welche Dimensionen hat dieses Projekt? Der Südostlink 540 Kilometer lang, also fast einmal durch Deutschland von Norden nach Süden. Wie ist der beim Nordostlink? Was gibt es da für Dimensionen?
Die Frage Dimension kann man ja unterschiedlich fassen.
Erstmal fangen wir Dimension der Länge.
Von der Länge her sind wir etwas über 190 Kilometer in der Gesamtlänge vom Startpunkt bei Heide an der Nordsee bis in die Nähe von Schwerin, also der Ort Mühlenbeek, in dem da der Netzverknüpfungspunkt errichtet wird. Das ist erstmal die Länge. Allerdings ist das im Nordostlink, das Genehmigungsverfahren, dort sind eigentlich mehrere Systeme in einem Vorhaben gebündelt. An der schmalsten Stelle, also hin am Ende Richtung Schwerin, da haben wir noch einen ähnlichen Umfang wie beim Südostlink. Da haben wir die 4 Gigawatt, also zwei Systeme. Aber in Heide, an der breitesten Stelle, sind es 6 Systeme, die parallel verlegt werden. Und
das heißt 12 Kabel.
Tatsächlich sind es 18 Kabel, weil wir noch etwas anderes funktionieren als der Südostlink dann technisch. Ich möchte jetzt nicht zu tief einsteigen, aber wir haben einen metallischen Rückleiter, unser sogenanntes Ersatzrad für den Fall, dass eins der anderen Kabel aussteigt aus irgendwelchen Gründen, dass die Leitung eben weiter übertragen kann. Dadurch haben wir insgesamt 18 Kabel am Startpunkt. Dazu muss man sagen, es ist ein Gemeinschaftsprojekt, gemeinsam mit TenneT. Die westliche Hälfte wird von TenneT gebaut, unterrichtet und die östliche Hälfte von uns.
Mhm. So beim Südostlink ist es ähnlich, ne? Da wird der nördliche Teil von 50 Hertz gemacht und der südliche ab der bayerischen Landesgrenze dann von TenneT. Und hier ist es Schleswig-Holstein quasi TenneT und wir machen Mecklenburg-Vorpommern und auch noch ein bisschen Schleswig-Holstein.
Tatsächlich machen wir sogar recht viel Schleswig-Holstein noch. Okay. Wir haben die Grenze ein bisschen, wir haben tatsächlich mittig geteilt. Mhm. Das hat unterschiedliche Gründe, weil wir am Anfang keinen Zwangspunkt an der Landesgrenze hatten. Wie auch immer, diese sehr breite Stelle, die hat TenneT die Ehre zu errichten und in unsere Richtung wird es etwas schmaler. Aber insgesamt ist es natürlich als technisches Vorhaben dadurch sehr umfangreich und auch nochmal eine andere Komplexität. Also in Heide starten zwar die vielen Vorhaben, aber die haben dann unterschiedliche Absprungpunkte, wo die Systeme enden. Also nur 2 der Systeme, wie gesagt, runter nach Schwerin. 2 werden dann noch im sogenannten Trave-Billelink in die Nähe von Hamburg geführt. Östlich von Hamburg und 2 weitere Systeme verbleiben schon im Tenneteil der Leitung, haben dort ihre Endpunkte.
Deshalb. 6 Systeme, aber insgesamt dann eben 18 Kabel. Warum sind das da am Startpunkt in Heide? Das ist also wirklich ganz dicht da an der Nordseeküste. Warum sind da so viele Kabel erforderlich?
Tatsächlich ist der in der Nähe des Startpunktes bei Heide ein Anlandungspunkt, der geeignet ist für die Überführung von Offshore-Seekabeln an Land. Dort werden relativ viele Systeme eingebunden. Dadurch der Deich unterbohrt bei Büsum sozusagen. Das ist nicht mehr Teil des Nordostlings, aber das ist quasi die Berechtigung für den Nordostling, der Grund für den Nordostling. Da kommt der viele Strom von hoher See an und muss dann eben an Land verteilt werden zu unterschiedlichen Netzverknüpfungspunkten, um das über Deutschland hinweg in die Verbrauchszentren zu leiten. Das ist tatsächlich der zentrale Nutzen des Nordostlinks.
Das heißt, von Heide ist eben der Ausgangspunkt und dann gibt es eben ein paar Strippen sozusagen, die gehen bis nach Schwerin und andere gehen dann bis zu einem anderen großen Umspannwerk, Sams heißt das. Und so verteilt sich das von Heide aus. Aber wenn es eben diese sechs Systeme sind mit jeweils dann eben drei Kabeln, auf was für einer, weil wir über Dimensionen gesprochen haben, ne, auf was für einer Breite wird denn diese Trasse dort, beginnt denn diese Trasse? Die wird ja wahrscheinlich dann etwas schmaler, aber am Anfang muss die ja relativ breit sein dann.
Am Anfang ist die relativ breit. Ich fächere mich mal andersrum an. In Schwerin ankommend haben wir noch einen Schutzstreifen, also der Bereich, in dem tatsächlich die Kabel liegen, der später auch nicht bebaut werden darf, von 26 Metern Breite. Das ist schon ein ganzes Stück breiter als der Südostlink, auch dadurch, dass wir eben den metallischen Rückleiter haben.
Was heißt Schutzstreifen?
Das ist der Bereich, in dem die Kabel verlegt sind. Da müssen wir grundsätzlich, um die Kabel zu schonen, darf dort später nicht bebaut werden, keine Gebäude drauf errichtet werden und es darf keine Tiefwurzeln, Hartwurzeln im Gehölze darauf errichtet werden. Denn so tief liegen die Kabel ja nicht, damit sich da keine Wurzeln rumlegen können und am Ende dem Kabel schaden. Das ist eigentlich die eigentliche Einschränkung. Landwirtschaft kann darüber weiter betrieben werden, aber deshalb bezeichnen wir das als Schutzstreifen. Während der Bauphase gibt es dann auch noch einen Arbeitsstreifen, der geht darüber hinaus, den wir benötigen. Aber das ist eben nur zeitweise, der wird dann danach vollständig zurückgebaut und wieder übergeben, langfristig.
Also 27 Meter Schutzstreifen beim Südostling und beim Nordostling, ist der dann wesentlich breiter?
Nein, sind etwa 15 Meter.
Ach, 15.
Also beim Südostling haben wir 16 Meter.
16.
Im Regelfall, muss man immer sagen, im Offenland, wenn die Kabel so nebeneinander liegen, wie das der, sagen wir mal, der Regelfall vorsieht, immer dann, wenn man eine besondere Situation hat, wenn es vielleicht auch an geschlossene Querung geht oder sowas, dann kann es sein, dass das die Kabel auch weiter auseinander liegen müssen im Zulauf auf die Querung, dann wird der Schutzstreifen entsprechend breiter. Aber Regelfall 16 Meter.
Okay. Und da sind es 27?
26 Meter.
Also eigentlich gar nicht für die Menge der zusätzlichen Kabel, die da liegen, eigentlich gar nicht so viel mehr, ne? Das werden andere jetzt vielleicht anders sehen.
Das wird der ein oder andere Landwirt vielleicht anders sehen. Dort, du hattest die Frage danach gestellt, wie sieht es an der Westküste aus? Hm. Ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen im Kopf, aber ich meine zu erinnern, sind etwa 75 Meter Breite des Schutzstreifens. Das ist dann schon nochmal, der ja auch nicht bebaut werden kann und so weiter. Das ist schon nochmal ein bisschen anderer Eingriff. Das ist auch eine andere Landschaft, aber es wird eben dann entsprechend breiter.
Okay. Und bei dem Nordostlink, wie viele Endpunkte gibt es dann sozusagen? Also in Heide fängt es an oder gibt es noch einen anderen Startpunkt? Und dann kommen da, werden irgendwie Leitungen in dieser Trasse zusammengeführt, weil du hast ja von Bündelungsprinzip vorhin gesprochen.
Genau, es ist ein bisschen kompliziert und es wäre einfacher, das ist jetzt ein Podcast, wenn man das, auf die Karte gucken
könnte. Wir malen das nachher
noch
auf und dann wird das mit runtergeladen.
Müssen die Hörerinnen und Hörer sich jetzt mal innerlich aufmalen. Also es sind tatsächlich an der breitesten Stelle sechs Systeme, die nebeneinander verlegt werden, aber insgesamt sind es eigentlich sieben Leitungen, die im Nordostlink Bestandteil sind. Und zwar ist der Hintergrund, dass es ist ein System gibt, das zwar in Heide mit reinläuft, aber dann in Pöschendorf endet. Das ist auch
in der Nähe da.
In der Nähe da, also auch eher Westküste, noch von Schleswig-Holstein. Und dort beginnt dann ein weiteres System, eins von unseren Kernsystemen, das dann bis Schwerin geht. Deshalb liegen maximal sechs nebeneinander, aber es sind insgesamt sieben. Also wie gesagt, wir haben den Heide-Hub, wir haben den Nord-Hub dort in Pöschendorf und dann haben wir eben diesen Endpunkt in Mühlenbeek bei Schwerin.
Okay. Axel hat es ja vorhin schon gesagt, beim Südostling, da geht es dann irgendwann, wird es gebirgig. Ne? Schleswig-Holstein ist ja jetzt nicht berühmt dafür, dass es da viele Gebirge gibt. Ich weiß nicht, wie, vielleicht 60 Meter oder 70 Meter die höchste Erhebung. Aber da gibt es auch so ein paar Hindernisse, glaube ich. Ne? Gibt es da Flüsse, gibt es da Kanäle, die aufwendig unterquert werden müssen? Oder was sind da die Herausforderungen technischer Art?
Also die Kollegen von der TenneT, die müssen unter dem Nord-Ostsee-Kanal durch. Das ist durchaus auch eine Herausforderung. Wir haben die Wakenitz an der Landesgrenze. Das grüne Band, das wir queren müssen, das ist auch eine tiefe geschlossene Querung. Wir haben die Trave.
Also das grüne Band ist das ehemalige Mauerstreifen, ne?
Das genau.
Ist ein Naturschutzgebiet.
Das quasi. Ist eben auch ein Naturschutzgebiet. Da hat sich viel entwickelt, das jetzt zu schonen gilt. Ja, wir haben vielleicht keine Berge, aber Schleswig-Holstein hat durchaus auch Endmoränenlandschaft. Das ist geologisch auch einigermaßen herausfordernd. Wir haben dazu Moore oder ehemalige Moore, verdichtungsempfindliche organische Böden, Torfböden, die auch für den Bau nicht ganz einfach sind. Wir haben es auch mit anderen Wassermengen zu tun, die dort runterkommen und in den Boden. Die können auch sehr wassergesättigt sein während der Bauphase. Da haben wir nochmal ein bisschen andere Herausforderungen. Jede Landschaft hat so ihre Besonderheiten.
Mhm. Ja, kommen wir oder bleiben wir mal bei den Bauarbeiten, Axel. Wie werden diese Kabel denn eigentlich, nehmen wir mal jetzt die Magdeburger Börde, ne, wo es so große Ackerflächen gibt, und dann, wie werden die denn verlegt? Kommt da so ein Bagger oder so ein Pflug und dann wird so ein Schlitz gezogen und dann kommen die Schutzrohre rein und fertig ist die Laube? Oder wie muss man sich das genau vorstellen und welchem Tempo geht das denn auch?
Also grundsätzlich ist es so, dass wir da unterscheiden. Es gibt Regelverfahren und es gibt eben Sonderbauwerke. Und das, sagen wir mal, der Standard, wenn nichts im Weg ist, wenn wir uns im Offenland befinden, verlegen wir die Schutzrohre im offenen Grabenbau. Das heißt, wir machen einen Graben auf, legen in ungefähr 2 Meter Tiefe, da 30 Zentimeter dicke rote Kunststoffrohre rein und machen den Graben wieder zu, machen einen zweiten Graben auf, legen da das zweite Kabelpaar rein und dann werden in einem zweiten Schritt die bis zu 2 Kilometer langen Erdkabelstränge an definierten Punkten, die man gut anfahren kann, dann in diese Schutzrohre eingezogen. Ja, das heißt, der Bau ist im Endeffekt zweigeteilt. Mhm. Aber wir haben eben von der Verlegung dieser Schutzrohre gesprochen. Das ist eigentlich der, sagen wir mal, der große Tiefbauaufwand, den es gibt.
Und das machen so einfache Bagger, sind das, ne?
Das sind normale Bagger, die haben tatsächlich dann als Schaufel vorne auch dann mitunter so ein Profil, so ein Grabenprofil, was sie dann auch genau ausheben können. Aber im Wesentlichen sind das Standardgeräte, die da zum Einsatz kommen.
Muss da der Untergrund dann noch irgendwie vorbereitet werden? Kommt da ein Kiesbett drunter oder irgendwas?
Grundsätzlich ist es so, dass wir den Boden, den wir haben, wieder einbauen. Es kann in Einzelfällen sein, dass der Boden die thermischen Eigenschaften nicht hat, den es braucht. Dann kann es sein, dass der Boden dann auch aufgewertet werden muss, bevor der wieder eingebaut wird. Das betrifft aber, wenn überhaupt, dann nur den unmittelbaren Bereich um die Schutzrohre rum, dass der eben die Wärme entsprechend gut abführen kann. Aber wir haben eben gesprochen von dem offenen Grabenbau. Da noch ein Wort zu. Immer dann, wenn was im Weg ist, wie eine größere Straße oder ein Gewässer oder ein schmales Biotop, das man nicht einfach offen queren kann, dann kommen andere Verfahren zum Einsatz. Und da ist der Standard das sogenannte HDD-Verfahren. Das kennt man am häufigsten wahrscheinlich unter der Abkürzung. Die steht für das englische Horizontal Directional Drilling. Das heißt auf Deutsch übersetzt horizontales Spülbohrverfahren. Und das ist eigentlich das am häufigsten eingesetzte Verfahren. Sieht man auch regelmäßig, wenn es auch darum geht, Telekommunikationskabel etc. unter Straßen durchzubringen. Das nutzen wir beim Südostlink an weit über 100 Stellen, wo wir mit einzelnen Bohrungen jeweils eines dieser Schutzrohre unter die Erde bringen.
Also jede kleine Landstraße quasi muss ja...
Nicht jede, wenn es die Möglichkeit gibt und der Straßenbaulastträger, also derjenige, dem die Straße gehört, sage ich mal, wenn der zustimmt, kann es auch sein, dass man so eine Straße mal offen quert. Okay. Die muss natürlich dann für die Bauphase, man beeilt sich dann, aber die muss für die Bauphase natürlich gesperrt werden. Wenn das möglich ist, gut, weil es geht viel schneller, ist viel günstiger. Aber wenn das eben nicht möglich ist und das ist... das sind eben die überwiegende Zahl der Fälle, dann kommt so ein HDD-Verfahren zum Einsatz. Mhm. Das ist das einfachere Verfahren der geschlossenen Querung. Wenn das nicht möglich ist, weil zum Beispiel der Eigentümer der zu querenden Infrastruktur das nicht zulässt, das ist im Fall zum Beispiel die Deutsche Bahn, ich sage nein, da muss ein anderes Verfahren zum Einsatz kommen. Und das ist dann bei uns standardmäßig der sogenannte Rohrvortrieb. Der ist deutlich aufwendiger. Da muss am Beginn der geschlossenen Querung ein Startschacht gegraben werden und am Ende ein Zielschacht. Und dann wird wirklich horizontal ein dickeres Rohr.
Also ein kleiner Tunnel. Also
wie ein kleiner Tunnel, ne? Genau, wo dann wiederum die Schutzrohre reinkommen. Und dann werden dann 1, 2, 3 oder 4 von den Schutzrohren zusammen dann in dem größeren Rohr geführt. So, das ist viel, viel aufwendiger, vor allem im Vergleich zu dem HDD-Verfahren, was man wirklich von der Rasensohle ausbohren kann.
Und diese Tunnel, die haben die dann so eine Länge von, keine Ahnung, 20 Meter, 30? Oder sind die, wenn es um Flüsse geht, dann teilweise auch viel länger?
Das ist gar nicht so sehr eine Frage der Länge, sondern eine Frage der, wie gesagt, der Vorgaben der zu querenden Infrastruktur, aber auch vor allem der baulichen Situation vor Ort. Sodass wir haben zum Beispiel HDD-Bohrungen, die mitunter 400, 450 Meter lang sind, was sehr lang ist für unsere Verhältnisse. Zum Beispiel bei der Saalequerung. Aber wir haben genauso gut eben auch Rohrvortriebe, die nur 20 oder 25 Meter lang sind, weil sich das in dem Fall bautechnisch nicht anders darstellt.
Jetzt mal beim Thema NOL. Ihr seid ja noch lange nicht so weit, aber Nord-Ostsee-Kanal haben wir schon erwähnt. Das wäre dann so eine richtig fette Tunnelbaustelle wahrscheinlich, ne?
Genau, also ich glaube, das tatsächlich bin ich nicht sicher, ob das als Tunnel gebaut wird oder auch als HDD-Bohrung durchgeführt wird. Da bin ich nicht ganz firm, weil ich weiß, dass wir zum Beispiel an der Trave und auch nach Wakenitz, wir werden auch Bohrungen von bis zu 900 Metern haben, die sehr, sehr lang sind, einfach weil wir Flüsse haben und daneben noch moorige Böden, Niederungen, wo wir auch tief drunter durch müssen. Da werden dann die Bohrungen zum Teil sehr, sehr lang.
Okay.
Das ist unglücklich, da freuen sich unsere Techniker auch nicht zwingend drüber. Das sind keine Baustellen, auf die man sich groß freut. Das wird schon sehr aufwendig, aber es lässt sich halt manchmal nicht.
Und da kann ja auch was schiefgehen, ne? Wenn da jetzt irgendwie ein fetter Granitfelsen irgendwo mittendrin auftaucht, dann...
Dann wäre das schlecht, genau. Und deswegen untersucht man diese Bereiche der geschlossenen Querungen dann eben auch ganz besonders gut, um solche Überraschungen eben bestmöglich zu vermeiden, genau.
So, bleiben wir nochmal bei diesem Bodenaushub. Es gab ja jetzt in letzter Zeit so ganz interessante, ich sag mal, bunte Meldungen aus euren Projekten. Da haben sich Schimpansen und Elefanten über Bodenaushub gefreut. Das musst du nochmal erklären. Wieso kam dieser Bodenaushub in den Magdeburger Zoo? Was ist das für Bodenaushub gewesen?
Ja, das ist tatsächlich eine schöne Geschichte. Es ist so passiert, wie es eben manchmal passiert. Es ist ein Mitarbeiter des Zoos Magdeburg an einer Baustelle vorbeigefahren. Und dem kam die Idee und der hat einfach bei uns nachgefragt, ob die Möglichkeit besteht, Boden, der beim Südostlink anfällt und der nicht mehr benötigt wird, eventuell für den Zoo zur Verfügung steht. Und wir haben das geprüft und das ließ sich tatsächlich auch realisieren. Und im Endeffekt ging klebriger Lösslehm an den Zoo als Hautpflege und auch als Sonnenschutz für die Dickhäuter im Zoo, unter anderem für die Elefanten, die sich damit einschmieren und damit dann auch so Parasiten loswerden. Und zum anderen gab es fruchtbaren Oberboden, der auch beim Südostlink angefallen ist, der nicht mehr benötigt wurde. Und der ging an den Neubau des Schimpansengeheges.
Okay, na, da haben sich ja welche gefreut. Wie ist denn das bei diesem Bodenaushub überhaupt? Also ihr holt, der Bagger holt den Aushub da raus. Der kommt dann nachher wieder drauf. Es kommt aber auch noch an, hast ja gesagt, noch etwas anderer Boden drauf. Muss der denn vorher irgendwie gereinigt werden? Oder alles, was so rausgeholt wird, kann dann auch so wieder draufgeschüttet werden?
Also grundsätzlich ist es so, dass jeder Boden, der rausgeholt wird, beprobt wird. Ob der in irgendeiner Weise belastet ist. Wenn der Boden belastet ist, darf der nicht wieder eingebaut werden, sondern muss dann deponiert werden. Dann kommt anderer Boden rein. Im Regelfall ist der Boden aber natürlich nicht belastet. Und dann kann der wieder eingebaut werden. Aber viel wichtiger bei dem Umgang mit dem Boden ist, dass man da sehr, sehr sorgsam mit umgeht, weil der Umgang mit dem Boden entscheidet darüber, dass nachher über den Kabeln der Weizen wieder so wächst wie vorher. Mhm. Das bedeutet, da gibt es ein ganzes Bodenschutzkonzept, was Teil der Antragsunterlage war. Da gibt es bodenkundliche Baubegleitung, die mitläuft, auf der Baustelle auch schaut, dass alles seine Richtigkeit hat. Und da gibt es ganz viele verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Die, ich glaube, wichtigsten Faktoren sind die, dass der Boden eben nach Schichten entnommen wird, dass der entsprechend der Schichtung gelagert wird, dass verhindert wird, dass der vernässt, dass der verhindert wird, dass der austrocknet und dass der nachher entsprechend dieser Schichten auch wieder eingebaut wird. Da muss man sauber arbeiten und ja, wenn man das tut, dann können die Funktionen des Bodens erhalten werden.
Und danach kann auch wieder mehr oder weniger normal Landwirtschaft über der Fläche betrieben werden. Da hat es ja auch viele wissenschaftliche Untersuchungen gegeben, welche Pflanzen werden eventuell durch diese Wärmeentwicklung beeinträchtigt in ihrem Wachstum. Was ist sozusagen das Endresultat dieser Untersuchung gewesen?
Naja, also es gibt zum einen ganz viel Praxiserfahrung schon mit Kabeln im Boden. Das sind in der Regel im Moment in der Dimension Wechselstromkabel, aber die werden vergleichbar warm wie unsere Gleichstromkabel, weil der limitierende Faktor ist nicht der Strom, der da durchfließt oder sowas, sondern ist der Kunststoff quasi, der die Kabel isoliert. Das heißt, es gibt Praxiserfahrung aus anderen Teilen von Deutschland. Es gibt auch jede Menge Forschung, die da zwischenzeitlich unternommen wurde, parallel zu den großen Gleichstromvorhaben. Was den Südostlink anging, haben wir eine Untersuchung gemeinsam mit den Bauernverbänden angestellt, mit der Universität in Halle und haben Ortstyp, zwei ortstypische Böden entnommen und haben im Gewächshaus in Gefäßen Versuche gemacht mit unbeheizten und beheizten Röhren und haben die unterschiedlich bewässert auch und haben dann da 4 verschiedene Feldfrüchte nacheinander angebaut und geschaut, wie entwickeln die sich. Und tatsächlich haben sich erfreulicherweise die Sorgen, die die Landwirte da haben, dass über der Trasse nichts mehr wächst oder man da mit großen Einbußen zu rechnen hat, haben sich eben nicht so dargestellt. Mhm. Es gibt tatsächlich aber Feldfrüchte, die ein bisschen besser gewachsen sind. Es gab Feldfrüchte, die ein bisschen schlechter gewachsen sind. Es gab andere, die völlig unbeeindruckt geblieben sind.
Ja. Okay.
Sei es wie es sei, der Landwirt hat, wenn er Aufwuchs- oder Ertragseinbußen hat im Bereich der Leitung, hat er einen Entschädigungsanspruch gegen uns, die wir die Leitung gebaut haben und betreiben.
Noch einmal zu den Bauwerken auf dieser 540 Kilometer langen Strecke. Da gibt es schon ein paar Zwischenbauwerke. Also der ist nicht alles unter der Erde, sondern da gibt es sogenannte Kabelabschnittsstationen. Welche Funktion haben die eigentlich? Sind das nochmal sowas wie so Elektronenbeschleuniger oder wofür sind die zuständig?
Ja, wir haben tatsächlich entlang der Trasse eine Reihe von verschiedenen Gebäuden. Wir haben 4 größere Stationen. Das sind die von dir angesprochenen Kabelübergangs- bzw. Kabelabschnittsstationen. Die haben wir einmal oben bei Magdeburg, wo nach 18 Kilometern der Südostlink von Freileitung auf Erdkabel übergeht. Aber die haben wir auch nochmal an 3 weiteren Stellen, wo das Erdkabel an die Oberfläche kommt, wo das geschaltet werden kann, wo Messungen stattfinden. Insbesondere wird da der im Erdkabel mitlaufende Lichtwellenleiter ausgelesen, weil man an der Art des Lichtimpulses, der da mitläuft, erkennen kann, wie warm das Kabel ist und ob das Kabel erschüttert wird, sodass man das dann im Havariefall wirklich in Augenblicken dann eben vom Netz nehmen kann. Das sind diese Anlagen. Zusätzlich dazu gibt es dazwischen auch nochmal 2 Anlagen. Die haben wir Kabelmonitoringstation getauft. Die sind deutlich kleiner, so groß wie eine Doppelgarage. Die Kabelabschnittsstationen haben eine Fläche von ungefähr 1,3 Hektar, sehen ein bisschen aus wie ein kleines Umspannwerk. Diese Monitoringstationen sind wie so eine Doppelgarage. Da geht es wirklich nur darum, das den Lichtwellenleiter konkret auszulesen. Mhm. Und dann, um es für die Hörer komplett zu machen, müssen wir jede dritte, ich habe gesagt, die Kabelstücke sind bis zu 2 Kilometer lang. Und jede dritte Muffe, da wo die Kabel miteinander verbunden werden, müssen wir die Abschirmung des Kabels, das ist ein im Kabel mitlaufendes Geflecht von Kupferdrähten, an die Oberfläche bringen, in so einem Schaltschrank zugänglich machen, wie man das kennt, so an der Straße auch, diese grauen Plastikkästen. Das brauchen wir, um, wenn wirklich mal ein Schaden am Kabel sein sollte, dass wir wirklich metergenau den Schadensort lokalisieren können und wissen, wo wir dann mit dem Bagger wirklich den Boden aufmachen müssen.
So, Marie, jetzt ist für den Nordostling alles noch ein bisschen Zukunftsmusik. Ihr seid noch einige Jahre vorher in der Planungs- und Genehmigungsphase. Das Genehmigungsverfahren ist für den Nordostling aber ein anderes als damals für den Südostling. Sogenannte Präferenzraumverfahren. Auch schon wieder so ein komischer bürokratischer Begriff. Was ist denn diesmal anders, damit man schneller vorankommt in der Planung und Genehmigung bei dem Nordostling?
Ja, also grundsätzlich ist es ja, dass eigentlich alle unsere Netzausbauvorhaben ein Stück weit mehrstufig geplant werden. Erstmal wird der Bedarf festgelegt zwischen Start und Endpunkt und dann gibt es einen Zwischenschritt, in dem wird ein geeigneter Untersuchungsraum gesucht, wo man eine durchgehende Leitung verlegen kann, wo keine Riegel drin sind, wo so Seen, Siedlungen, raumordnerische Belange vor allem sich angeschaut werden, innerhalb dessen man dann im letzten Schritt weiter plant und dann in eine Detailplanung geht. Das ist dann die Planfeststellung. Und dieser mittlere Schritt, der wurde jetzt ein bisschen geändert, in den letzten Jahren auch mehrere Male ein bisschen angepasst für Freileitungs- und Erdkabelvorhaben. Die Bundesfachplanung, die beim Südostling angewandt wurde, die wurde jetzt für den Nordostling ersetzt durch das Präferenzraumverfahren. Die Kollegen vom Südostlink haben noch selber ermittelt in einem mehrstufigen Verfahren, in einem zweischrittigen Verfahren.
Leute, dann die Netzbetreiber selber haben das gemacht?
Genau, die Netzbetreiber selber haben eben so einen geeigneten Korridor gesucht. Und im Falle des Nordostlinks war es jetzt so, dass das Verfahren geändert wurde. Die Bundesnetzagentur hat so eine Analyse durchgeführt und hat uns den sogenannten Präferenzraum vorgegeben. Das ist so ein 5 bis 10 Kilometer breiter Raum. Der wurde auch konsultiert und dann am Ende bestätigt, da könnte sich die Öffentlichkeit auch beteiligen und sich einbringen. Der wurde dann festgelegt und der ist jetzt sozusagen für uns für die Planfeststellung der vorgegebenen Raum, den wir nur in absoluten Ausnahmefällen, falls überhaupt, verlassen können. Und in diesem Planfeststellungsverfahren befinden wir uns jetzt auch gerade.
Okay. Also die Antragsunterlagen wurden quasi eingereicht und jetzt finden dazu Veranstaltungen und Anhörungen statt? Oder was läuft innerhalb dieses Planfeststellungsverfahrens und innerhalb dieses Zeitraums?
Ja, also wir haben 2024 den Antrag auf Planfeststellungsbeschluss, wie das liebevoll heißt, nach § 19 eingereicht. Das ist dann so ein Trassenband, wie wir das nennen, der ist so ungefähr gut 130 Meter breit. Der wurde veröffentlicht, da wurden auch die Träger öffentlicher Belange und auch die allgemeine Öffentlichkeit hatte die Möglichkeit dazu, schriftlich oder auch mündlich auf einem Termin Stellung zu nehmen. Und innerhalb dieses Trassenbandes suchen wir jetzt nach einem geeigneten Detailverlauf. Dafür haben wir jetzt so gut 2 Jahre Zeit. Wir haben jetzt auch unterschiedliche 5 Planungsabschnitte gebildet, 2 im Abschnitt von 50 Hertz, 3 im Abschnitt von TenneT, die jetzt eigene Genehmigungsverfahren nach und nach durchlaufen, weil es einfach zu viel Material ist, um das in einem zu machen. Und jetzt sind wir eben dabei, wirklich einen metergenauen Detailverlauf zu planen. Das braucht auch mehrere Arbeitsschritte. Wir haben dort naturschutzfachliche Untersuchungen gemacht. Da waren Kartierer vor Ort, haben sich Bäume, Bewuchs, auch Tiervorkommen angeschaut. Dann machen wir Baugrunduntersuchungen. Es wird Kampfmitteluntersuchungen geben. Da schauen wir uns erstmal an, wo kommen wir gut lang, um möglichst geringe Eingriffe zu haben. Wir machen aber auch, das hatte Axel eben schon angedeutet, Baugrunduntersuchungen eben zu schauen, wo kann man welches Bohrverfahren anwenden, wie tief müssen wir Hindernisse unterbohren. Das bedeutet, wir müssen auch auf die Flächen schon rauf. Wir haben jetzt schon sehr viel Kontakt in dieser Phase mit den Bewirtschafterinnen und Bewirtschaftern, die in unserem Trassenverlauf unterwegs sind, weil wir eben mehrfach auf die Flächen müssen, um solche Voruntersuchungen zu machen. Es gibt archäologische Voruntersuchungen. Und dann werden wir immer detaillierter, um eben, am Anfang haben wir erstmal nur einen Verlauf gesucht. Jetzt schauen wir, wo sind wir oberirdisch, wo sind wir unterirdisch, wo haben wir Platz für Arbeitsflächen, wo müssen wir bohren, wo verorten wir unsere Muffengruben. Wir haben ja auch diese begrenzten Kabelstücke, die dann miteinander verbunden werden müssen. Das geht natürlich nicht überall, das geht nicht unter einer Straße. Also da muss man geeignete Orte finden, wo man Platz dafür hat. Da gehen wir jetzt Schritt für Schritt und immer wenn wir einen neuen Planungsstand haben, gehen wir von der Öffentlichkeitsbeteiligung damit auch wieder nach draußen, machen Veranstaltungen, stellen das vor, holen uns Feedback ein von den zuständigen Verwaltungen, aber auch von den Bewirtschaftenden. Genau.
Und von den Anwohnern. Vielleicht noch, du hast es schon genannt, archäologische Voruntersuchung. Das war ja beim Südostling großes Thema, weil in Sachsen-Anhalt doch relativ zu erwarten gewesen war, dass da viel im Boden ist, viele Fundstücke und man hat ja auch viel gefunden, Gräber und so weiter. Gibt es so etwas in Schleswig-Holstein auch? Ist das auch zu erwarten, dass man da auf alte Wikingersiedlungen oder so stößt?
Alte Wikingersiedlungen bin ich mir jetzt natürlich gerade nicht ganz sicher, aber wir haben einige der Verdachtsflächen. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern Flächen, wir haben eine Prospektion gemacht, also wir haben mit so einem geophysischen Verfahren oberirdisch geschaut, ob es Strukturen, ob sich Strukturen erkennen lassen in so bildgebenden Verfahren. Wir werden auch da, wo wir Verdachtsflächen haben, tatsächlich tiefer greifende archäologische Untersuchungen machen, dann nicht flächendeckend, aber eben dort, wo das notwendig ist. Gerade im Bereich Lübeck haben wir einige, da gibt es schon Erfahrungen von Untersuchungen vom Bau der A20. Da hat man in der Vergangenheit bei früheren Bauverfahren schon Strukturen gefunden, auf die wir jetzt auch Rücksicht nehmen. Also da wird es einiges geben. Das läuft aber gerade erst an beim Nordostling. Der Südostling weiß schon, was er gefunden hat. Bei uns ist die Spannung noch groß.
Ja, da kann man fast schon ein eigenes Museum mitfüllen, mit den ganzen Fundstücken, die da gemacht wurden. Ein letztes kurzes Thema würde ich gerne noch mit euch besprechen, nämlich eben Naturschutz. Ihr habt es ja beide gesagt, es werden ja Naturräume hier auch tangiert, werden auch beeinträchtigt. Man versucht da so schonend wie möglich mit umzugehen, aber da wohnen ja auch Tiere oder leben Tiere. Ne? Wie ist das so mit Umsiedlungen von Tieren, die da leben? Beim Südostling zum Beispiel. Wie ist es mit dem berühmten Feldhamster? Muss der dann umgesiedelt werden? Wie ist das mit großen Ameisenhaufen, auf die man unterwegs trifft? Was passiert damit?
Ist ganz unterschiedlich. Also wie gesagt, zum einen wird während der Planung schon geschaut, dass man empfindliche Räume, Biotope vorab erkennt Ne? Wenn die in den Kartenwerken verzeichnet sind, ist es einfach. Aber auch so wird die ganze Trasse begangen, um zu schauen, welche Tiere sind da zu erwarten und welche Maßnahmen muss man ergreifen. Das sind dann ganz unterschiedliche Maßnahmen. Es kann sein, dass man Vögel am Nisten hindert, Vergrämungsmaßnahmen. Es kann sein, dass man Amphibien daran hindert, auf die Baustraße zu laufen und da überfahren zu werden. Das sind dann die bekannten, diese Schutzzäune, die man dann beiderseits der Straße sieht. Es kann aber auch sein, dass man bestimmte Eingriffe, wenn man sie eben nicht vermeiden kann, dass man sie kompensiert, dass man Ausgleichsmaßnahmen ergreift. Dazu, wenn wir an Tiere denken, kann es eben darum gehen, dass man Nistkästen aufhängt, dass man Fledermauskästen installiert, dass die Tiere dann ortsnah neue Lebensräume finden. Aber du hast es angesprochen, Feldhamster ist ein Thema in dem Bereich um und südlich von Magdeburg. Die wurden da gesucht und die wurden da auch gefunden. Die wurden dann entsprechend eingesammelt auf den Flächen. Die befinden sich, soweit ich weiß, im Moment noch im Zoo in Leipzig, vermehren sich da hoffentlich munter und werden dann jetzt, ich glaube auch zeitnah, tatsächlich auf besonders ausgeschauten und vorbereiteten geschützten Flächen dann wieder ausgebracht.
Ach, fühlen sich da ganz wohl und vielleicht ist es sogar ein bisschen wärmer als vorher, wenn sie...
Nein, die werden nicht auf der Trasse sein. Nein, die werden nicht auf der Trasse sein, sondern in Bereichen, wo man sagt, da können die dauerhaft sein. Da wird dann auch, sagen wir mal, das Feld dauerhaft nicht so bestellt, wie das normalerweise in der Landwirtschaft der Fall wäre, sondern da werden dann bestimmte Bereiche als Rückzugsorte für die Hamster gelassen. Es werden auch bestimmte Maßnahmen ergriffen, dass sie auch genug Futter finden. Aber tatsächlich bin ich da kein Experte.
Marie, letzte Frage an dich. Ja, Südostling ist im Bau. Wann rechnen wir denn mit dem Baustart für den Nordostling? Kann man das heute schon abschätzen?
Ja, also wir rechnen damit, dass wir 2028 die ersten Planfeststellungsbeschlüsse bekommen, vielleicht sogar Ende 27, jeweils, dass wir 28 mit dem Bau beginnen können an einigen Stellen. Das wird sich dann über ein paar Jahre hinziehen, gerade mit den längeren Bohrungen. Das kann auch etwas länger dauern an einigen Stellen, aber 2028 wollen wir starten. Das Präferenzraumverfahren, das du vorhin angesprochen hast, über das wir geredet haben, hat durchaus zu einer Beschleunigung geführt, wenn wir überlegen, dass wir 2022 angefangen haben, rauszugehen mit dem Vorhaben. Nordostlig, das mag für viele wie eine lange Zeit klingen, aber 2022 zu starten und 2028 zu beginnen mit dem Bau, das ist schon ein relativ zügiges Vorgehen.
Wie lange hat das beim Südostling gedauert? Da gibt es ja noch eine längere Vorgeschichte. Das war ja erstmal so als Freileitung geplant. Deine Politik hat dann alles umgeändert, hat gesagt, nee, das muss alles unter die Erde. 2016 ist das gewesen. Also wie lange waren da so die Planungs- und Genehmigungsphase?
Ja, also wir haben Anfang 2016 gewusst, dass es ein Erdkabel werden soll, haben dann mit der Planung nochmal neu begonnen und haben dann das ganze Jahr 2016 über geplant, haben da auch schon die Öffentlichkeit beteiligt und haben dann Anfang 2017 die Anträge eingereicht. Damals noch Bundesfachplanung, also Raumordnung, und haben dann die Planfeststellungsbeschlüsse Ende 2024 beziehungsweise im Frühjahr 2025 bekommen.
Okay, ist also doch eine deutliche Beschleunigung des Verfahrens jetzt bei den neuen Gleichstromverbindungen. Ja, jetzt haben wir über die Baustellen geredet, hier nur zum Hören, aber man kann sich diese Baustellen auch vor Ort ansehen. Und zwar gibt es demnächst 6 Termine, die sogenannten Tage der offenen Baustelle, an unterschiedlichen Abschnitten entlang der Trasse des Südostlings. Axel, mal so ganz kurz, wir werden das in den Shownotes noch entsprechend verlinken und auf unserer Website kann man ja auch noch mehr Informationen dazu bekommen. Aber was ist wo geplant an welchen Abschnitten des Südostlings?
Ja, wir haben es eben schon gesagt, wir sind zuständig für 270 Kilometer Südostlink-Trasse, also ziemlich genau die Hälfte, nämlich den Teil durch Ostdeutschland. Und da haben wir entlang der Trasse 6 Orte gesucht, nämlich Orte, wo die Kabel auch in die Trasse eingezogen werden. Die waren günstig, weil da eben größere Flächen ohnehin vorbereitet sind für die Schwertransporte. Und an diesen 6 Orten, 2 in Thüringen und 4 in Sachsen-Anhalt, werden wir diese Tage der offenen Baustelle machen, so haben wir die genannt, jeweils immer freitags, nachmittags. Die genauen Termine kann man auf unserer Webseite.
Geht jetzt Ende April irgendwann los?
Es geht Ende April los und endet Anfang Juli, also ziemlich knackig, alle in enger Folge. Gedacht sind die Termine für Anwohnerinnen und Anwohner der Trasse.
Und da kann sich jeder quasi anmelden, der in der Gegend wohnt?
Es muss sich gar niemand anmelden, also, sondern wir machen tatsächlich wie einen Tag der offenen Tür, in dem das ist die Tag der offenen Baustelle. Wir stellen dann ein Zelt hin. Die Baufirmen werden sich präsentieren. Da gibt es dann vielleicht auch den einen oder anderen Bagger zu bestaunen. Jeder wird die Möglichkeit haben, zumindest mal virtuell zu baggern vor Ort. Es gibt dann aber auch leckeres Essen aus dem Foodtruck und es gibt ein Eisfahrrad und auch so ein Quiz vorbereitet und wollen den Leuten da vor Ort an der Trasse erzählen, was wir machen. Und es soll einerseits eine Gelegenheit sein zu sehen, was wir tun, aber andererseits soll es auch ein Dankeschön sein an die Anwohnerinnen und Anwohner, die jetzt schon eine ganze Weile mit unserer Baustelle leben und jeder weiß, so eine Baustelle ist natürlich auch mit Einschränkungen verbunden.
Klar, und mit Lkw zum Verkehr zum Beispiel durch die anliegenden Dörfer. Vielen Dank, Marie und Axel, für das Gespräch. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Bürgerbeteiligung ist eine wichtige und spannende Sache. Und klar, da braucht man auch manchmal viel Geduld und auch starke Nerven, wenn man vor Ort eben mit Menschen diskutiert. Aber das ist ja auch das Gute daran. Ihr seid sozusagen die Mittler vor Ort. Ihr seid das Gesicht des Vorhabens und ihr nehmt da eben vor Ort auch viele Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern oder auch von Amtsträgern, Amtspersonen auf, die dann in die spätere Planung einfließen können. Ja, was die Tage der offenen Baustelle betrifft, in den Shownotes findet ihr darüber weitere Informationen und Links. Hier im Podcast geht es in 2 bis 3 Wochen weiter. Erneut geht es um Baustellen, aber ich verrate noch nicht, um welche es sich im Einzelnen handeln wird. Bis dahin, euer Volker Gustedt.
Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die faszinierende Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.